Bevor es losgeht, der kurze Hinweis, dass dieser Podcast Community finanziert ist. Das heißt, wenn ihr wollt, dass es die Wochendämmerung weiterhin gibt, dann bitte unterstützt uns doch. Alle Infos dazu findet ihr in euren Shownotes. Willkommen zur Wochendämmerung vom 20. März 2026 mit zwei kurzen Updates.
Grönland.
Einer skurrilen Nachricht.
Dem sogenannten Sondervermögen.
Iran.
Einem Demokratiereport, wenn nicht gar dem Demokratiereport.
Kosten der Energiewende.
Einem Limerick der Woche.
Einer guten Nachricht.
Dem Börsenticker.
Hast du Limerick der Woche gesagt?
Ja, stand auf meiner Liste. An der Stelle habe ich mich jetzt irgendwie, habe ich auch, während ich das sagte, habe ich gedacht, nee, eigentlich sage ich das ja immer gar nicht, aber naja.
Jetzt hast du es gesagt, dann sage
genau.
Ich Holger Klein.
Katrin Rönicke.
Nee.
Haben wir jetzt schon Börsenticker gesagt? Naja, der Limerick der Woche, Katrin Rönicke, Holger Klein und der Börsenticker.
Okay. Ja, ist ein bisschen wirr heute, habe ich das Gefühl.
Na, wieso? War doch geordnet.
Ja, findest du das geordnet, ja? Nun denn, ich fange mal mit zwei Updates an. Und zwar hatte Jamjav uns letzte Woche von afrikanischen Kämpfern im russischen Krieg gegen die Ukraine berichtet. Zum Beispiel Männer aus Kenia, die da unter ziemlich fadenscheinigen Versprechungen hingelockt wurden. Und da gäbe es irgendwie tolle Jobs und sonst was. Und dann haben sie Verträge unterschrieben, die sie nicht verstanden haben, weil Kyrillisch und Russisch haben sie halt nicht verstanden. Und auf einmal waren sie an der Front und viele sind gestorben. Und jedenfalls gibt es jetzt ein Update. Und zwar haben Russland und Kenia so eine Art Abkommen miteinander geschlossen. Es ist jetzt kein Abkommen, was unterschrieben wurde, aber Lavrov und der kenianische Außenminister Musalia Mudavadi haben miteinander gesprochen und hinterher haben sie der Presse gesagt, dass Russland zugesichert habe, dass sie nicht mehr mit kenianischen Bürgern gegen die Ukraine kämpfen würden.
Doch super, glücklicherweise sind die Russen so irre glaubwürdig auch.
Ja. Ich habe das Gefühl, dass das vielleicht tatsächlich nicht mehr passieren wird, weil das tatsächlich auch in kenianischen Medien thematisiert wurde und vielleicht sind jetzt weniger so naiv, sich auf solche Deals einzulassen. Also vielleicht ist es sowieso nicht mehr relevant, nachdem das groß in der Presse rauf und runter ging.
Na, zumal Russland ja in Afrika auch große oder umfangreich seine Interessen zu verfolgen versucht. Und wenn das die Runde macht, dann fallen da die Russen noch weiter in Ungnade, falls sie da überhaupt in Ungnade gefallen sind. In einigen Ecken ja schon, Kenia zum Beispiel gerade. Mhm. Aber dann fallen die halt noch weiter in Ungnade und können da kein Business mehr machen. Und das kann nicht in deren Interesse sein, weil die russische Welt wird kleiner, auch wenn Russland selbst versucht, seine Welt zu vergrößern, indem sie ausgreifen auf Nachbarländer.
Naja, und es bleibt so ein bisschen im Osten. Und zwar ist ja in Ungarn nächsten Monat Wahl und Viktor Orban muss um seine Wiederwahl bangen. Und die neueste Nachricht ist, dass die OSZE-Mission, also die zur Wahlbeobachtung dann nach Ungarn kommt, die soll geleitet werden von einer Frau namens Daria Bojarskaja. Die hat viele Jahre in Russlands Außenministerium als Übersetzerin gearbeitet und sehr viele Treffen zum Beispiel zwischen Donald Trump und Wladimir Putin, aber auch sonst auf höchster politischer Ebene übersetzt. Jetzt ist sie eben bei der OSZE, also der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Die hat ihren Sitz in Wien und da ist Daria Bojarskaja jetzt Senior Advisor. Jetzt muss man wissen, Russland ist immer noch ein Teilnehmerstaat der OSZE, schickt also wie andere Länder auch Leute da in Positionen. Und bei anderen Staaten ist es auch immer mal üblich, dass das Leute sind, die aus der Politik irgendwie kommen. Auch mal regierungsnahe Personen, also auf jeden Fall zumindest politisch erfahrene Menschen, was meistens nicht als großes Problem angesehen wird. Aber wir sprechen jetzt halt über Russland. So. Und das Problematische an der ganzen Geschichte ist, dass die Aufgabe solcher Wahlbeobachter unter anderem auch ist, das hat der Falter ganz schön berichtet diese Woche, dass sie dann hinter verschlossenen Türen auch mit JournalistInnen, NGO-VertreterInnen und OppositionspolitikerInnen sprechen, die dann da hinter verschlossenen Türen auch mehr sagen, als sie sich jetzt öffentlich trauen würden. Mhm. Zum Beispiel, wie Kampagnen finanziert werden oder ob es irgendwelche Einschüchterungsversuche gab und. Und diese Leute, die müssen dann mit einer russischen Übersetzerin sprechen, unter anderem. So, und das ist alles ein bisschen, ja, also schwierig. Also das eine frühere Kreml-Vertraute jetzt diese Aufgabe da übernehmen soll, ist mindestens schräg. Ich meine, klar gibt es auch Menschen aus Russland, die nicht automatisch Putin-treu sind, denen man vertrauen kann und die eine zweite Chance in Europa bekommen sollen, ne?
Ja, gab es 33 bis 45 in Deutschland auch. Also woran erkenne ich die denn?
Eben, das ist halt die Frage. Und tatsächlich bin ich ja immer dafür, dann zu gucken, was machen die Balten und was machen die Polen. Und die haben sie als Persona non grata aus ihren Ländern ausgeladen. So.
Ja.
Das heißt, ich glaube, es gäbe geeignetere Personen, um die OSZE-Mission zur Wahlbeobachtung nächsten Monat in Ungarn zu leiten. So.
Ja, klar. Also ja. Ich weiß nicht, wie ist sie denn überhaupt daran gekommen an den Job?
Ja, die ist halt so Senior Advisor bei der OSZE und dann, keine Ahnung, die hat dann halt.
Ja, gut, aber da wird es doch irgendwie auch noch sowas wie ein Geschäftsführer. Da wird es auch sowas wie ein Geschäftsführer oder so geben, der sagt: Nee, Schneider halt sie nicht.
Ja, das Problem ist aber also, schon seit 2014 eigentlich hat die OSZE ein Problem.
Okay.
Weil sie da auch schon so Both-Sidism gemacht hat, als dann Russland die Krim annektiert hat und dann diesen Krieg im Osten begonnen hat und so. Und eigentlich ist sie spätestens seit 2014 auch in einer Krise, in einer Glaubwürdigkeitskrise und ist da auch nicht wirklich rausgekommen.
Ist das so? Also ist die OSZE nicht was anderes? Ist die nicht anders gemeint, als eine glaubwürdige Organisation zu sein? Also wenn ich mir so überlege, wo die herkommt, also ne, 1974 ja. KSZE-Schlussakte, Menschenrechte im Warschauer Pakt. Ich sag mal, so ganz kritikfrei war die OSZE ja nie. Ja,
das
weil
stimmt.
Da haben ja immer schon damals die Kommunisten, heute die Imperialisten, die haben da ja schon immer irgendwie mitgemischt. Darum weiß ich nicht, ob, also dass diese eine Personalien ein Problem ist, das sehe ich ein, aber dass die OSZE jetzt so ein Problem ist, weiß ich, müsste ich mich auch mal reinlesen wahrscheinlich.
Ja, jedenfalls ist es eine Scheißidee.
Ja.
Also wenn es darum geht, wird ein Putin-treuer Präsident gewählt oder nicht,
ja,
dann
das
so jemanden
halt
dahin zu schicken, ist doch, also...
Da schickst, da musst du irgendwie, weiß ich nicht, irgendwen aus, keine Ahnung, Neuseeland oder so.
Ja gut,
Neuseeland ist wieder der Westen. Ist auch
ja
blöd.
Genau, ist nicht Teil der OSZE.
Ach so, nicht? Wer weiß.
Nee, ja, oder weiß ich nicht, von ganz weit weg, Spanien oder so. Ne? Also irgendwas, was, ja.
Irgendwas Unverdächtiges.
Ja, genau.
Was gibt es denn heutzutage noch? Nepal. Oder so irgendein Land, von dem man immer wenig hört.
Sollte schon Mitglied der OSZE sein, Holger.
Dann nehmen wir halt Nepal in die Europäische Union auf.
Okay, auch eine Idee.
Mitglied der OSZE ist vor allen Dingen Dänemark auch. Und ich fand diese Woche, ehrlich gesagt, fand ich die spektakulärste Meldung diese Woche eine aus Dänemark, die so ein bisschen unterberichtet war. Gestern dann sowieso nach dieser Ulmen-Fernandes-Nummer. Das war ja derart dominant in den Nachrichten. Aber also die spektakulärste politische Meldung, sage ich mal, diese Woche, kommt aus Dänemark und es geht um Grönland. Wir erinnern uns, also im Februar hat die NATO eine Mission gestartet, die heißt Arctic Sentry. Da geht es darum, die Sicherheit in der Arktisregion zu erhöhen. Dänische Soldaten, US-amerikanische Soldaten, die Deutschen sind auch dabei mit ein paar Flugzeugen, Frankreich auch, Schweden auch. Also da gibt's, ne? So, und davor, im Januar, daran erinnern wir uns auch, weil wir sehr gefeixt haben, gab es diese Aufklärungsmission Arctic Endurance. Das war diese Nummer, wo Deutschland 13 Soldaten nach Grönland geschickt hat, die dann aber auch nach dem Wochenende wieder nach Hause gefahren sind.
Mhm.
So, da hatten ja alle irgendwie gelacht darüber. Damals, also bei Arctic Endurance, was Teil von Arctic Sentry ist, sozusagen Vorläufer oder Erkundungsmission oder irgendwie sowas, waren auch dänische Soldaten dabei. Klar, ist dänischem Staatsgebiet. Aber, anders als gedacht, die Dänen haben Anfang Januar mehr oder weniger heimlich Elitetruppen nach Grönland verlegt.
Mhm.
Und diese Truppen, die hatten Sprengstoff dabei und Blutkonserven für den Fall, dass die Amis tatsächlich angreifen. Weil dann hätten sie wenigstens ein bisschen Infrastruktur lahmlegen können, so Flugplätze und sowas, dass sie da nicht einfach so landen können. Und für die USA die Kosten halt gestiegen wären, sich Grönland einzuverleiben. Das Bemerkenswerte daran ist, die dänischen Streitkräfte, die haben einen sogenannten Dauerbefehl. Und dieser Dauerbefehl sagt, wenn du irgendwo rumläufst und Dänemark wird angegriffen, also dänisches Staatsgebiet wird angegriffen, dann verteidigst du das.
Ja.
Und zwar sofort. Du wartest nicht auf irgendeinen Befehl, sondern du verteidigst das. Und wenn da 100 Mann vor dir stehen, verteidigst du es trotzdem.
Krass.
Du verteidigst das Staatsgebiet um jeden Preis.
So. Wow.
Das ist schon krass. Und das haben die gemacht. Die haben sich auf einen Krieg gegen die USA vorbereitet. Das ist schon abgefahren. Moment ist so, also die Frankfurter Allgemeine schrieb, wie viele Soldaten sich mittlerweile in Grönland befinden, ist unklar. Doch es soll sich um erhebliche Kräfte handeln, darunter auch Spezialeinheiten. Das heißt, die Dänen haben sich quasi heimlich, also man hätte es eventuell erkennen können an so ein paar Zitaten, die so rumschwirrten und so, aber eigentlich nicht. Also quasi heimlich haben die Dänen gerade mobil gemacht gegen die USA in Grönland.
Ja, richtig.
Krass,
so.
Oder? Aber wie krass.
Ja.
Aber die haben das mal einfach ernst genommen, im Gegensatz zu uns.
Ja. Ich komme noch mit der skurrilen Nachricht, auch wenn es so ein bisschen, wir eigentlich schon im ernsten Teil der Sendung waren. Danke an Niki für die folgende Nachricht. Kurioser Diebstahl in Wiesbaden. 15-Jähriger fährt Freundin mit geklautem Linienbus zur Schule. Was ist passiert? Also im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel, da hat ein 15-Jähriger aus Mainz einen Linienbus geklaut und ist dann zu seiner Freundin gefahren, 14 Jahre alt, um die zur Schule zu bringen.
Ja, selber fahren durfte sie ja nicht, zu jung.
Ja, gefunden wurden die beiden aber nicht etwa in Rheinland-Pfalz, ne, Wiesbaden ist Rheinland-Pfalz, sondern 150 Kilometer entfernt in Baden-Württemberg, in Karlsruhe.
Entschuldigung, Wiesbaden ist Hessen.
Wiesbaden ist Hessen, stimmt, aber Mainz ist Rheinland-Pfalz, so rum.
Richtig.
Jedenfalls, die ganze Geschichte ist noch skurriler, denn niemand weiß warum, aber der Junge hatte einen Generalschlüssel für den Bus.
Ich wollte gerade fragen, wie klaut man eigentlich einen Bus?
Ja, auch eine Polizeisprecherin hat gegenüber den Medien gesagt, dass sie auch nicht wisse, wie der an den Schlüssel gekommen sei. Und sie wüsste auch nicht, warum der so gut Bus fahren kann mit seinen 15 Jahren. Also viele Fragezeichen, aber die Polizei untersucht das jetzt alles.
Wir müssen halt mal gucken, wo kommt der her? Ist das vielleicht der Sohn eines Bauern, der sowieso mit schwerem Gerät seit seinem 8. Lebensjahr auf dem Feld rumhantiert? Und wo man solche Schlüssel herkriegt, kann ich dir sagen, aber nicht öffentlich.
Okay, cool. Ich freue mich auf unser Gespräch morgen. Naja.
Hatten wir früher auch. Wir hatten früher auch Schlüssel für alle möglichen Fahrzeuge, die so auf der Straße rumstanden.
Okay, was ihr so alles hattet.
Ja, das war total simpel früher. Naja, du konntest früher hat, wenn du einen VW-Schlüssel hattest, also andersrum, wenn du 50 VW-Schlüssel hattest, hast du jeden VW aufgekriegt damit.
Okay, krass.
Das war, wahrscheinlich brauchtest du noch nicht mal 50 und überall waren Schrottplätze, da bist du dann halt hingefahren, hast dir da Schlüssel zusammengeklaubt und dann irgendwie halb oder volltrunken nachts mal geguckt, was so geht. Aber wir wären halt nie auf die Idee gekommen, das Auto dann zu nehmen und damit durch die Gegend zu fahren. Und, nee.
Ja.
Dazu sind wir dann doch zu spießig gewesen.
Ich finde es auch ein bisschen romantisch eigentlich. Ne?
Das ist total cool. Ja, ich hole dich ab, ich komme im Bus. Super. Tut, tut.
Naja, und dann habe ich noch eine andere skurrile Nachricht diese Woche beim Guardian gelesen. Und zwar geht es um eine Nachricht aus der Wissenschaft. Und da ist die Rede von Gehirnzellen, die in einer Petrischale quasi liegen. So ungefähr. Muss man sich das vorstellen, und die Computerspiele spielen. Das ist schon eine etwas ältere Geschichte. 2022 hatte bereits eine australische Forschergruppe gemeldet, dass sie Gehirnzellen in ihrem Experiment dazu in die Lage versetzt hatten, Pong zu spielen. Mhm. Also einfach nur so Zellen. Ne? Mhm. Und jetzt haben die gleichen Leute einen neuen, wie sie es nennen, biologischen Computer aus Gehirnzellen gebaut, der in der Lage ist, Doom zu spielen. Und anscheinend ist das, so wusste ich gar nicht, so ein Ding in der Computer- und Spiele-Nerd-Szene, dass man alles Mögliche dazu bringen möchte, Doom zu spielen.
Stimmt, dieser Geldautomat, den hatten sie doch auch schon mal zu Doom gebracht, ne?
Also es ist wohl so eine Sache, aber ich nehme an, dass wir HörerInnen haben, die uns davon berichten können. Vielleicht haben sogar Leute, die uns hören, selber schon mal irgendwas dazu gebracht, Doom zu spielen. Aber
ich habe ja mich mal dazu gebracht, Doom zu spielen.
Ja, und wie war das
krass,
für dich, Holger?
Naja, enttäuschend, weil ich ja für solche Sachen, also mir fehlt ja jegliches Talent, solche Dinge. Also ich sag immer, und das ist kein Scherz, ich komme bei Max Payne in 9 von 10 Fällen nicht aus der U-Bahn-Station raus. Dir sagt das vielleicht nichts, aber alle, die schon mal Max Payne gespielt haben, lachen sich jetzt gerade kaputt.
Ich weiß nur, dass du auch Grand Theft Auto, da hast du auch irgendeine Story,
Grand Theft
ne?
Auto, Grand Theft Auto, gibt's, sobald das Spiel losgeht, gibt es ein Drive-By-Shooting.
Ja, genau.
Und das habe ich noch nie überlebt.
Sehr schön.
Auch nicht nach stundenlangem, da gibt es dann noch so einen Trainingsbereich, weißt du, wo du dann so, wo du nicht sterben kannst und all sowas und üben kannst. Also ich habe noch nie das Drive-by-Shooting bei Grand Theft Auto überlebt. Also, damals, ne? PlayStation, glaube ich, 2 oder 3 war das damals.
Okay.
Keine Ahnung, wie es heute ist.
Na, jedenfalls gibt es jetzt 200.000 Gehirnzellen, die schlauer sind als du. In einer Petrischale.
Ist ja nun nicht schwer.
Ich fand auch faszinierend, wie man an die gekommen ist. Das sind nämlich die Zellen von einem der Wissenschaftler. Und die haben die jetzt nicht irgendwie in den Kopf aufgebohrt und da rausgenommen oder so, sondern.
Achso, ich dachte, der hat die nicht mehr gebraucht. Ja, ja. Komm hier, kannst du.
Also, Gehirnschnecke ransetzt.
Genau.
Nein. Die haben ihm einfach irgendwie 10 Milliliter Blut abgenommen und daraus dann die weißen Blutkörperchen extrahiert und daraus kann man Stammzellen machen und daraus kann man Gehirnzellen machen. Wusste ich auch nicht, aber das ist eine Technik, die ein Nobelpreisträger erfunden hat. Naja, und diese Gehirnzellen bilden also zusammen so eine Art Computer, die tatsächlich in der Lage waren, zu lernen, weil die wussten zuerst auch nicht, okay, wie bewegt man sich in diesem Spiel, wie schießt man jemanden ab? Und irgendwann taucht der erste Feind auf und du würdest niedergemäht, aber die Gehirnzellen haben tatsächlich gelernt zu schießen und sich zu wehren und das Spiel zu spielen.
Woher wissen die Gehirnzellen, was das Ziel des Spiels ist?
Das wissen sie nicht. Das lernen sie. Das ist krass, ne? Ich finde es auch super gruselig alles.
Also es heißt das, ich muss einfach nur mir 1000 Gehirnzellen besorgen, schmeiß sie in eine Petrischale, klemm die an meinen Computer an, ja, und dann spielen die Doom.
Das ist schon gruselig, oder?
Ohne irgendwie, also der einzige Input ist Doom.
Ja, soweit ich das verstanden habe.
Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Aber andererseits auch ganz cool, also weil damit sind sie wahrscheinlich jetzt schon 100 Schritte weiter als jede dieser komischen Pseudo-KI-Anwendungen, dieser Ratemaschinen, die im Internet unterwegs sind.
Ja, ja, voll. Ich finde das alles ein bisschen gruselig. Und dann hat einer dieser Forscher nämlich auch noch gesagt, ja, und wenn wir jetzt daran denken, was man machen könnte mit so Sachen wie Neuralink, was eine Firma von Elon Musk ist, dann dachte ich so, ja, wenn ich daran denke, was man damit so alles machen könnte, dann habe ich viele verschiedene Dystopien, die ich mir ausdenken kann. Ja,
ja, aber Dinge, die Elon Musk sich ausgedacht hat, ne?
Ja,
also, das hat genau zweimal funktioniert. Tesla-Autos.
Hat er sich nicht ausgedacht.
Als der Markt noch, als die Marktnische noch da war und das mit den Raketen. So.
Hat er sich auch nicht ausgedacht, aber ja,
stimmt,
der hat halt
waren
immer.
Alles
einfach,
andere Leute.
Genau, hat halt gute Leute gekauft, ja.
Es gibt einen neuen Demokratie-Report, nicht nur, also im Sinne von neu erschienen. Einmal im Jahr gibt nämlich das sogenannte VDEM-Institut seinen Demokratie-Report raus. Der gilt als der ausführlichste aller Demokratiemessungen. Also ganz, ganz viele Items messen die. Und ich habe nur eine einzige Kritik an dem Ding gefunden.
Ja?
In der Wikipedia, und die lautet folgendermaßen, ich zitiere: Innerhalb der Politikwissenschaft werden die VDEM-Demokratie-Indikatoren für ihre Privilegierung von liberaler Demokratie kritisiert.
Ja, toll.
Ich auch gedacht, wie will man denn sonst leben?
Ja, was sind das für Politikwissenschaftler? Sind das, kommen die aus Saudi-Arabien oder?
Ungarische Politikwissenschaftler. Genau. Ich finde das auch ganz interessant. Aber anscheinend gibt es nicht wenige Menschen, die nicht in einer liberalen Demokratie leben wollen und Politikwissenschaftler sind. Das finde ich schon interessant. Oder beziehungsweise anscheinend gibt es Möglichkeiten des Zusammenlebens, die ähnlich attraktiv sind wie eine liberale Demokratie?
Glaube ich jetzt auch nicht.
Von denen ich auch nichts weiß.
Ich glaube eher, dass es so eine Art Kulturrelativismus ist, die daraus spricht. Uralte Debatte in den Politikwissenschaften, die im Grunde so geht, naja, der Westen tut ja gegenüber dem globalen Süden immer so, als sei Demokratie und als seien universelle Menschenrechte das Nonplusultra. Und das ist auch irgendwie schon eine Machtdemonstration so zu tun oder irgendwie so.
Mhm.
Und daraus entsteht so ein kulturrelativistischer Ansatz, dass man sagt, naja, nur weil die jetzt irgendwie anders leben, also autoritär und Frauen unterdrücken und so, ist es ja nicht schlechter. So, genau, ja. Also sehr vereinfacht gesagt.
Die Frage wäre halt, das müsste man sich dann wirklich mal richtig drauf schaffen, dass da diese Politikwissenschaft innerhalb der Politikwissenschaft, kann natürlich sein, dass es ein Bleppo war, der einfach irgendwie sein Ding in die Wikipedia gehackt hat, weil er aus Ungarn kommt oder irgendwie sowas.
Aber es ist schon a thing. Also ich würde sagen, bei so Pseudolinken kommt das immer wieder heraus, dass dann auch mit Rassismus argumentiert wird, ja, dass du das jetzt als westliche Person kritisierst, das ist rassistisch. So.
Ja gut, das ist das Gelaber, das ignoriere ich ja sowieso, seit ich denken kann. Das hältst du ja nicht aus, diese Leute. Aber was ich schon bemerkenswert finde, ist, wie kann man, also ich bin halt mein Leben lang, habe ich in einer liberalen Demokratie gelebt. Ich kann mir nicht mal ansatzweise vorstellen, wie man irgendetwas anderes besser finden kann. Also alles, was ich mir an gesellschaftlichen oder staatlichen Organisationsformen vorstellen kann, nichts ist besser aus meiner Perspektive als eine liberale Demokratie. Und ich kann nicht verstehen, wie man das ablehnen kann. Ich kann verstehen, dass jemand sagt, diese Demokratie, die wir haben, das ist eine liberale Demokratie, die tut nicht genug für mich im Sinne von Nanny-Staat. Wir sind ja mittlerweile da angekommen, dass der Staat für alles verantwortlich gemacht wird. Oder für viel zu viel verantwortlich gemacht. Spritpreise zum Beispiel. Ja, steh halt 10 Minuten früher auf, fahr 10 Kilometer langsamer, dann kostet der Sprit auch nicht mehr so viel, als würdest du so fahren wie gestern. Aber nein, der Staat denkt darüber nach oder wird in die Verantwortung genommen, die Spritpreise niedrig zu halten und sowas. Ich kann verstehen, dass Leute sagen, nee, der Staat tut nicht genug für mich. Diese Demokratie funktioniert für mich nicht, weil ich sie im Wesentlichen als Dienstleister betrachte und die Dienstleistung kommt nicht in dem Maße bei mir an, wie ich das gerne hätte. Das ist natürlich sehr, sehr kurz gedacht. Und wenn ich so kurz denke, dann schaffe ich das auch, zu sagen, ja, liberale Demokratie ist vielleicht gar nicht so geil. Mm. Aber wenn ich meinen Horizont weite, wenn ich möglichst viele Konsequenzen mitdenke des Nicht-Vorhandenseins einer liberalen Demokratie, fehlt mir jegliches Verständnis dafür, das abzulehnen. Also, aber egal, ja. da wollte ich ja gar nicht
vielleicht
hin.
Vielleicht noch 2 Nennmarken dazu. Tatsächlich, wenn du so guckst, sowas wie der Glücksatlas, ne? Das ist eine Marke, die ich ganz interessant dazu finde. Und auch Wohlstand. Also da gibt es ja auch Studien zu. Was ist Wohlstand? Es gibt ja verschiedene Arten von Wohlstand. Also verschiedene Indikatoren für Wohlstand und so. Und wenn du diese beiden Studienobjekte, sage ich jetzt mal, Glück und Wohlstand, die von Wissenschaftlern untersucht werden. Wenn du die nimmst und dann guckst, wo sind die Leute am glücklichsten und wo gibt es den größten Wohlstand, dann werden das immer Demokratien sein.
Das sind die liberalen Demokratien.
Und allein das reicht doch schon als Argument. Also was wisst ihr? Ja.
Nee, eben nicht.
Finde ich.
Das reicht auf einer abstrakten Ebene, so wie wir gerade reden, als Argument. Aber wenn es konkret wird, wenn du wirklich am Gartenzaun stehst und dein Nachbar sich darüber aufregt, dass das alles nicht funktioniert für ihn, ab dem Moment ist auch das ökonomische Argument für ihn kein Argument mehr. Weil er hat ja nichts davon. Und da kannst du auch 100-mal sagen, Digga, du wohnst in einem Einfamilienhaus, hast 2 Autos vor der Tür und fährst 2-mal im Jahr in Urlaub. Natürlich funktioniert das für dich. Aber der wird sich natürlich immer mit dem übernächsten Nachbarn vergleichen, der 3 Autos hat und 4-mal in Urlaub fährt. Das Argument kommt bei diesen Leuten ja gar nicht an. Das hast du ja im Grunde seit 20 Jahren, also seit es im Beitrittsgebiet, also seit es in Ostdeutschland aufwärts geht, sag ich mal, hast du ja immer wieder die Leute beschweren sich den ganzen Tag, dabei wohnen die in wunderbar sanierten Dörfern, haben Einfamilienhäuser, mehrere Autos vor der Tür und so. Das ist so das Problem. Ich glaube, sobald du es konkret diskutierst, findest du sehr, sehr viele Leute, die eine liberale Demokratie ablehnen. Sobald du es abstrakt diskutierst, nicht.
Was ich so interessant finde, ist, dass alle, die ich höre, die mit solchen Leuten diskutieren, sagen, dass es den Leuten, mit denen sie diskutieren, richtig gut geht.
Ja, das stimmt.
Richtig gut. Und wenn man sie fragt, was ist denn dein Problem? Wo geht es dir nicht gut? Was fehlt dir denn? Sagen die nichts. Also da können nicht sagen, es geht ja nicht um mich.
Es geht ums ganze Land. Also das ist ja auch immer wieder.
Aber allen anderen geht es ja ganz schlecht.
Ja, klar. Also haben wir doch auch jedes Jahr haben wir diesen Report dabei. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie der heißt. Aber wo halt auch drin steht, meine wirtschaftliche Situation ist super, aber das Land ist am Abgrund.
Exakt. Genau. Naja. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt.
Am Ende ist es eine Bildungsfrage. So, bist du in der Lage, erstens bist du in der Lage, zweitens bist du willens, über deinen eigenen Gartenzaun hinaus zu denken. Und das sind dramatisch viele Menschen in Deutschland einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, ob sie es jemals waren. Früher waren sie halt Obrigkeitshöriger, da wurde für die Leute gedacht, das fanden die auch alle gut, darum jammern heute ja auch so viele. Aber so dieses, was der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk immer sagt, sich in seine eigenen Angelegenheiten einzumischen, das findet ja praktisch nicht mehr statt.
Das stimmt nicht.
Na doch. Entschuldige bitte. Schlag die Zeitung auf. Der Sprit wird teurer. Die Regierung muss was tun. Ist das beste Beispiel dafür.
Ja, okay. Aber das kann man ja auch diskutieren. Also ich finde, man kann diskutieren, muss der Staat was tun, weil der Staat auch dafür verantwortlich ist, dass wir immer noch abhängig von Sprit sind, weil er nicht dafür gesorgt hat, dass wir nicht abhängig von Sprit sind. Also das kann man ja diskutieren.
Man kann es diskutieren, aber das, man darf es auch nur diskutieren, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass man selbst der Staat ist. Das heißt, du bezahlst es ja sowieso. Ja, nur diesmal zahlen es halt alle für die Autofahrer.
Ja.
Ja, so wie die Spritpreisbremse damals. Das ist alles, wie gesagt, da wollte ich gar nicht hin. Wir schweifen viel zu sehr ab. Wie denn Demokratie-Report? Willst du die kurze Version oder die lange Version hören?
Ja, jetzt nur noch die kurze.
Okay. Huh, Schwein gehabt. Also, die kurze Version lautet, für den durchschnittlichen Weltbürger, das ist jetzt alles aus dem Executive Summary, habe ich das rausgezogen. Es ist ein ziemlich langes Paper mit viel Grafik und so. Und es ist durchgehend eine schlechte Nachricht. Mhm. Tatsächlich, durchgehend. Für den durchschnittlichen Weltbürger ist die Demokratie gefallen auf das Niveau von 1978. Seit 1974 gab es eine dritte Welle der Demokratisierung, die hat in Portugal angefangen. Ja. Die Errungenschaften dieser dritten Welle sind fast vollständig zunichte gemacht worden. Der Grad der Demokratie für den Durchschnittsbürger in Westeuropa und Nordamerika ist auf dem niedrigsten Stand seit über 50 Jahren, Klammer auf, was in erster Linie auf die fortschreitende Autokratisierung in den USA zurückzuführen ist, Klammer zu. Ende 2025 gibt es weltweit 92 Autokratien und 87 Demokratien. Zahlen zum Merken, nicht so leicht, die hier ist leichter. Fast 3/4 der Weltbevölkerung leben in Autokratien.
Das ist so krass.
Es leben mehr Menschen in geschlossenen Autokratien als in Wahl- oder liberalen Demokratien.
Sollen wir vielleicht nochmal erklären, Wahldemokratien definieren die als, ja, es finden zwar Wahlen statt, ja, aber es ist nicht eine.
Ja, aber man hat nicht wirklich eine so Türkei.
Genau.
Wobei, nee, Türkei ist schon eine Autokratie. Da sind wir schon zu weit. Aber so, ja. Nur 7% der Weltbevölkerung leben in liberalen Demokratien. 7%. Die Meinungsfreiheit ist der am stärksten angegriffene Punkt der Demokratie. In 44 Ländern hat sich die Lage verschlechtert. Die USA haben zum ersten Mal seit über 50 Jahren ihren Status als liberale Demokratie verloren.
Wahnsinn.
Ja. Das war die kurze Variante. Die lange Variante enthält, ich gucke gerade nochmal drüber, so viele Zahlen, da steigt eh jeder aus. Du steigst ja schon aus, wenn ich 96 und 87 hintereinander sage.
Ich steig ja nicht aus, aber ich.
Ja, man muss dann immer wieder zurückspulen und sowas. Ja. Die Geschwindigkeit, mit der die amerikanische Demokratie derzeit demontiert wird, ist in der modernen Geschichte beispiellos. Unter Trumps Präsidentschaft ist die Demokratie in den USA auf das Niveau von 1965 zurückgefallen. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Ja, das ist der VDEM-Demokratie-Report. Es gibt auch noch ein paar Daten über Demokratien. Es gibt auch vier oder fünf Länder gab es, die demokratischer geworden sind. Aber insgesamt wird die Welt autokratischer.
Ja.
Und niemand hat was davon, außer den Autokraten selbst. Ja, das ist eigentlich das Interessante daran.
Ja.
Natürlich müssen Menschen Privilegien abgeben. Also es werden Privilegien umverteilt. Ne? Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, ob der Staat oder der Markt irgendwas regelt. Also knappe Güter verteilt. Wenn der Markt knappe Güter verteilt, profitieren bestimmte Menschen. Wenn der Staat diese knappen Güter verteilt, profitieren bestimmte Menschen. Aber das sind halt andere Menschen.
Ja.
Ja, das Privileg ist nicht weg. Mhm. Es wird einfach nur anders verteilt. Und ja. Aber ja, ich habe zu wenig mit Menschen geredet diese Woche, weil ich umgezogen bin. Ich merke gerade, dass ich ins Labern komme, entschuldige.
Oh, ist alles gut. Schauen wir mal nach Iran. Es ist ja wirklich ein kompletter Clusterfuck inzwischen. Und bitte keine Vollständigkeit erwarten, weil es ist inzwischen wirklich unmöglich geworden.
Ja, alle 3 Stunden ist es ja anders.
Das ist ja nicht anders, aber ist irgendwas Neues. Und du verarbeitest noch das von gestern und versuchst noch zu verstehen, was das für Auswirkungen hat. Also, ja, was ich versuche mitzubringen, sind bemerkenswerte Punkte, die mir diese Woche begegnet sind, wo ich so eine Art Lesezeichen gemacht habe. Und eins davon war, als das Wall Street Journal berichtet hat, dass Donald Trump von seinem eigenen Team im Weißen Haus davor gewarnt wurde, dass Iran, falls es jetzt angegriffen würde, die Straße von Hormuz zumachen könnte. Mein erster Gedanke war, ja, vielleicht haben sie ihm das gesagt, aber er hat nicht verstanden, was es bedeutet, ja, weil Donald Trump.
Das ist ja auch sehr wahrscheinlich, dass er nicht verstanden hat, was es bedeutet.
Ich glaube auch.
Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass niemand in dieser Regierung verstanden hat, was das bedeutet, außer J.D. Vance, der aber leider seinen Verstand vor ein paar Jahren auch am Empfang abgegeben hat. Ja. Der Typ war ja mal nicht doof, ne? Das vergisst man ja immer. Man muss dir mal so 10, 12, 15 Jahre alte Interviews mit dem angucken.
Echt, ja?
Ja, der ist überhaupt nicht blöd. So. Das ist schon wirklich, also J.D. Vance ist wirklich faszinierend und macht mir ein bisschen Hoffnung.
Aha. Ausgerechnet.
Insofern, als wenn der zufälligerweise Präsident werden sollte, er vielleicht noch genügend Restverstand hat, zu sagen, au, shit, wir bauen um.
Okay.
Könnte ja sein. Es gab es ja schon mal, und zwar damals in Nordirland, um Gottes Willen, wie hieß dieser Politiker? Das war auch so ein IRA-Hardliner, der tierisch auf die Kacke gehauen hat und dann mit seiner Robustheit oder aufgrund seiner Robustheit in irgendein Amt gewählt worden ist. Ich krieg's ihm jetzt, das ist 20, 30, 40 Jahre her irgendwie, ins Amt gekommen ist, irgendwie Abgeordneter geworden ist oder sogar noch was Größeres und dann gesagt hat, so, schönen Dank und jetzt machen wir es mal richtig.
Ja, okay.
Und das ist irgendwie so ein bisschen Hoffnung, die einzige Hoffnung, die ich in Bezug auf die Vereinigten Staaten von Amerika gerade noch habe. Ja. Dass J.D. Vance seinen Verstand zurückkriegt.
Jedenfalls, wir halten fest, Donald Trump hat nicht so viel Ahnung von Geografie. Ich habe auch eine Seite gefunden, die hat 19 verschiedene Beispiele gesammelt, wo er es öffentlich gezeigt hat, dass er keine Ahnung von Geografie hat. Dann kommt dazu, dass er sich ja meistens für schlauer hält als alle anderen im Raum. Und deswegen hat er seinem Team wohl auch geantwortet, dass das Regime in Teheran wahrscheinlich zuerst kapitulieren würde, bevor es die Straße in Hormuz schließen würde. Ja. Naja, dann ist diese Woche, das fand ich auch beeindruckend, der US-Antiterror-Chef Joe Kent zurückgetreten. Seine Begründung war, dass es im Vorfeld, bevor dieser Krieg begonnen hat, eigentlich keine Sicherheitsbedrohung von Seiten des Iran gegenüber den USA gegeben hätte und dass sich die USA von Israel da in einen unverantwortlichen Krieg einfach haben hineinziehen lassen. In einem Podcast,
Moment. Ja. Die USA haben sich von wem da hineinziehen lassen?
Israel.
Israel ist so mächtig?
Ja, also.
Ist der Jude so mächtig, dass er die USA vor sich hertreiben kann? Was wollt ihr mir hier eigentlich alles verkaufen? Ja, Entschuldigung, aber...
Die Frage ist ja tatsächlich, wie hat Netanyahu das geschafft, Trump dazu zu überreden, oder? Also es ist schon auch eine Frage, die ich mir auch stelle, ganz ehrlich. Aber ist ja auch wurscht, ne? Also
warum sollte Netanyahu das überhaupt geschafft haben? Warum, ich finde das so ein bisschen, ja, wir haben das nur gemacht, weil Netanyahu gesagt hat, er greift morgen an und da wollten wir nicht irgendwie hinten anstehen. Leute, seid ihr die USA oder seid ihr der Hund oder seid ihr der Schwanz? Wer wedelt hier eigentlich mit wem?
Ja, aber das ist ja die Frage, ne?
Mir kommt das wie so ein antisemitisches Dingen irgendwie vor.
Ja.
Der Jude war es. Wir waren das gar nicht.
Ja. Weiß nicht, also
wir sind nicht schuld daran, dass der Sprit so teuer ist, sondern der Jude war es.
Sehe ich an der Stelle nicht, weil es gibt ja dieses Phänomen, dass Trump immer die Meinung desjenigen übernimmt, mit dem er zuletzt geredet hat.
Okay, ja, scheiße.
Und ich meine, irgendwas wird Netanyahu, die haben sich ja getroffen, die hatten ja ein längeres Treffen auch und dann ging das irgendwie so los mit diesen Aggressionen Richtung Iran und dann gab es nochmal ein großes Treffen und dann kam relativ bald auch der Krieg. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der sich da irgendwie hat belabern lassen.
Okay.
Ich glaube, dass man Donald Trump belabern kann, wenn man halt ein guter Autokrat ist und naja, das weiß ich.
Aber dann trotzdem, begründet man das dann öffentlich auf diese Weise? Weil ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, dem das komisch vorkommt, dass die ausgerechnet Israel die großen, stolzen USA in den Krieg gezogen haben sollen.
Ja, ich... Das
kann ich nicht kaufen, sorry.
Aber es war ja auch schon, Marco Rubio, der Außenminister, hatte das ja auch schon ganz am Anfang, Tag 1 oder 2, so ähnlich begründet. Ne? Sie wussten, dass Israel angreifen wird und damit ist dann nicht so und so, haben sie gedacht, das müssen sie zuerst und so.
Ja, ich weiß. Aber es ist halt die US-Regierung, der ich den Vorwurf mache, jetzt nicht Donald Trump persönlich, den halte ich sowieso für geisteskrank.
Ja gut, aber das Problem ist, das sagt auch Joe Kent, der sagt, a good deal of key decision makers were not allowed to come and express their opinion to the president. Also, um den Präsidenten herum gibt es niemanden, der eine gute Einschätzung der Gefahren hätte liefern können. Und das ist wirklich auch anders als in der ersten Präsident, also in der ersten Runde Donald Trump Präsident. Da gab es
ja,
noch so Adults in the Room, also so ne, Erwachsene, die dann Verantwortung übernommen haben, wenn der wieder irgendeine Scheiße entschieden hat.
Das Wort, was wir damals benutzt haben oder was man damals benutzt hat, lautet eingehegt.
Ja, das gibt's nicht mehr.
Ja,
die gibt es nicht mehr. Okay, also jetzt ist halt Joe Kent gegangen. Jetzt ist es auch nicht so, dass der total progressiv und liberal gewesen wäre, ja. Der war auch ein Magerboy. Der war auch so, also der wurde von Trump an diese Stelle gesetzt. Trotzdem scheint der sowas wie Sorge oder auch Verantwortungsgefühl gegenüber seinem Land gehabt zu haben, weswegen er da jetzt gesagt hat, ich gehe oder ich kann das nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren. So. Jetzt wird tatsächlich gegen ihn ermittelt vom FBI.
Mhm.
Angeblich soll er geheime Informationen an die Öffentlichkeit getragen haben. Mhm. Der war halt an so einem Podcast zu Gast bei Tucker Carlson, hat da ein paar Sachen gesagt. Aber inwieweit das jetzt geheim gewesen sein soll, weiß ich nicht. Ich dachte eher, so geht man halt in der Trump-Regierung mit denen um, die noch ein Gewissen haben und dann entsprechend handeln.
Jo, schickst halt mal das FBI vorbei.
Ja.
Das war doch dieser Typ, der immer so guckt, als hätte er die Hodenpresse vergessen abzunehmen, ne?
FBI jetzt?
Ist das nicht Kash Patel?
Ach so, ja, genau. Kash Patel, genau.
Egal. Ich habe noch nie ein Foto von dem gesehen, wo er nicht so guckt, als hätte er die Hodenpresse dran.
Ach so, okay. Ja,
das ist irgendwie ganz komisch. Es gibt so komische Politiker und Politikerinnen-Fotos immer wieder.
Hm. Ja, aber darüber reden wir jetzt besser nicht, sonst gibt es wieder einen Shitstorm.
Da scheiße ich drauf.
Jedenfalls gab es dann noch ein sehr komisches Statement von Trump in seinem komischen sozialen Netzwerk, wo er am 14. März geschrieben hat, hopefully China, France, Japan, South Korea, the UK and others that are affected by this artificial constraint will send ships. Was er also meint, ist, dass jetzt China, Frankreich, Japan, Südkorea, UK und andere Schiffe zur Straße von Hormuz schicken sollen, um das da irgendwie zu sichern. Also,
ja, Katar, ich lasse mich scheiden und du wirst enterbt, aber hilf mir bitte mal bei meinem Umzug.
Ja, genau. Ich musste wirklich lachen, als ich das gelesen habe, weil ich auch dachte, sollen wir dir jetzt den Arsch abwischen, nachdem du Scheiße gebaut
hast?
Ja?
Ja.
Und auch China in dieser Auflistung. Also hoffentlich senden sie Schiffe. Also ich, ja, naja. Jedenfalls hat dann noch der US-Verteidigungsminister Hexeth am Donnerstag eingestanden, dass es eigentlich keinen Plan gibt. Also hat er, nee, das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, es gibt einen Plan, aber es gibt keinen Zeitrahmen für den Plan. Und das finde ich auch spannend, weil wir befinden uns ja jetzt am Ende der dritten Woche dieses Krieges. Kommende Woche ist die vierte, dann sollte es ja eigentlich vorbei sein. Und dann wurde es ja aber auch immer wieder verlängert. Naja, 4 Wochen, na, vielleicht 4 bis 6 Wochen. Und jetzt sagt Hexeth eben, wir möchten keinen festen Zeitraum festlegen, aber wir liegen sehr gut im Plan. Und Donald Trump sei derjenige, der entscheiden würde, wann Schluss sei.
Mhm.
Und wenn man dann guckt, welcher Plan eigentlich? Was ist der Plan? Was ist das Ziel? Habe ich ja auch schon letzte Woche erzählt. Das verändert sich die ganze Zeit. Erst war die Rede von Regime Change, aber das scheint ja nicht wirklich zu funktionieren.
Ja, Entschuldigung, ich reg mich wieder auf. Also das ist doch, ich denke, wenn selbst ich spontan denke, wie willst du denn da eine Regime Change machen, ohne dass da Truppen einmarschieren?
Ja.
Dann, und ich bin mit Sicherheit dümmer als viele, 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 viele andere Menschen. Und selbst das kann doch nicht, sowas druckt man noch nicht mal ab, wenn sowas geredet wird.
Ja.
Entschuldigung.
Naja, und dann hat die Geheimdienstchefin Tulsi Gabbard gestern in einer Anhörung auch noch gesagt, dass ja letztendlich die Ziele Israels und die Ziele der USA nicht die gleichen sind. Da habe ich kurz mal einen O-Ton mitgebracht.
The objectives that have been laid out by the president are different from the objectives that have been laid out by the Israeli government.
And how do they differ?
We can see through the operations that the Israeli government has been focused on disabling the Iranian leadership and taking out several members, obviously beginning with the Ayatollah, the supreme leader. And they continue to focus on that effort.
And how does that differ from our goals?
The president has stated that his objectives are to destroy Iran's ballistic missile launching capability, their ballistic missile production capability, and their Navy, the IRGC Navy and mine laying capability.
So the death and destruction continues. The economic cost to the United States, to Israel, to the Gulf states, and to the world continues to increase. So I want to ask you, to the best of your knowledge, do you know whether Israel is supportive of the president's call to make a deal with Iran?
I don't know the answer to that. I don't know Israel's position on that.
Yeah.
Deal? Was denn jetzt für ein Deal mit dem Iran? Was habe ich denn jetzt schon wieder verpasst?
Naja, Trump würde gerne einen Deal mit Iran schließen. So.
Ach so, ja, okay. Ja,
ist ja eigentlich von Anfang an und dann aber auch wieder nicht und wieder doch. Ach.
Und ich dachte, ich vergesse immer, dass Deal in den USA mittlerweile bedeutet, anderen seine Bedingungen zu diktieren.
Naja.
Das ist irgendwie, ich habe das mal anders gelernt. Was ich wirklich ganz geil finde, ist, wie ist denn, was haben denn die Israelis davor? Ja, sieht aus, als würden sie das und das vorhaben. Dann haben die das wahrscheinlich auch vor. Habt ihr nicht den größten Geheimdienst der Welt? Redet ihr überhaupt nicht miteinander auf irgendwie so institutioneller Ebene? Ist das irgendwas?
Und
außerdem,
dazu?
Wieso will er denn? Ich dachte, die USA hätten letztes Jahr schon 100% der iranischen Raketenversorgung zerstört, sodass der Iran jetzt praktisch mit 0% die Weltwirtschaft zumindest bremst und demnächst für eine große Hungerkrise sorgt.
Ja, genau.
Was heißt der Iran? Der Iran verteidigt sich gerade. So beschissen dieses Land ist und so sehr ich diesen Mullahs wünsche, dass sie in die Hölle fahren, die werden gerade angegriffen und verteidigen. Das darf man nie vergessen.
Ja.
Das ist auch wieder dieses Ding mit der Ambiguitätstoleranz. Nichts ist geiler, als wenn diese Mullahs verschwinden. Nichts ist ungeiler, als wenn ein Land ein anderes Land angreift.
Absolut. Ja, und dazu passt ganz gut, dass es dann halt noch diesen krassen Angriff auf das iranische South Pars Gasfeld diese Woche gab, was offenbar auch ein israelischer Alleingang war. Also zumindest, wenn man Trump glauben kann, was jetzt jeder irgendwie selbst mit seinem Gewissen ausmachen muss. Aber er hat halt gesagt, er wusste nichts davon oder beziehungsweise er hätte Netanyahu gesagt, er sollte es nicht machen. Und South Pars, das ist eine Geschichte für sich, weil dieses Gasfeld eben das größte bekannte Gasreservoir der Erde ist. Ein Teil, South Pars, ist in Iran, North Pars ist in Katar. Und offenbar war es tatsächlich die Entscheidung Israels zu sagen, das greifen wir jetzt an. Die Folgen spüren wir jetzt tatsächlich auch gerade weltweit. In der Financial Times hat ein Analyst gewarnt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession massiv gestiegen ist. Der sagt, selbst wenn der Krieg endet, könnten die Auswirkungen auf das Angebot Monate oder sogar Jahre anhalten, während Reparaturen durchgeführt werden. Zitat Ende. Und ja, das ist einfach mal wirklich, die Energieversorgung ist gerade.
Ja, aber, ne, also selbst wenn South Pars ausfällt, es gibt ja genügend Erdgas weltweit. Also ne, andere können dann ihre Produktion erhöhen, der Preis steigt etwas und so.
Ja.
Aber immerhin wird weiter versorgt. Was im Moment halt fehlt, sind mindestens ein Fünftel der Versorgung mit Öl, Gas und vor allen Dingen Stickstoff. Das ist ja das Problem. Also es geht ja Stickstoffdünger aus. Also uns nicht, wir sind in Europa ja fein raus. Also wir kriegen das ja irgendwie gewuppt, aber jetzt irgendwo ein afrikanisches Land oder sowas, das, ja.
So, und dann.
Sag mal, ist eigentlich die USA und oder Israel, suchen die eigentlich jetzt irgendwie nachträglich ein UN-Mandat?
Nö.
Weil das wäre ja der einzige Grund, warum sie ein anderes Land angreifen dürfen, dass die UN das mandatiert, ne? Responsibility to protect. Was man, finde ich, vielleicht sogar hätte argumentieren können. Guckt bitte mal, was diese iranische Regierung mit ihrer Bevölkerung macht. Wir müssen da sofort einmarschieren und diese Leute stoppen.
Ja, aber das ist ja.
Hätte Russland nicht mitgemacht, ja.
Erstens. Und zweitens ist die UN und dieser Sicherheitsrat und sich sowas mandatieren zu lassen und überhaupt dieses Völkerrecht für gerade für diese beiden Staaten Geschichte. Vorerst.
Ja, das weiß ich ja auch. Mir geht es ja um die Kosmetik. Mir geht's wirklich nur um Kosmetik. Also, weil wenn sie jetzt hingehen und sagen, pass mal auf, Leute, wir haben hier, weiß ich nicht, aber wir müssen was tun, wir müssen da jetzt einmarschieren oder so, dass sie es wenigstens versuchen, dass man wenigstens das Gefühl hat, es mit halbwegs redlichen Menschen zu tun zu haben.
Nö, haben wir nicht. Ich glaube, das ist ziemlich klar. Naja, und noch der Vollständigkeit halber, Iran hat dann als Reaktion das weltweit größte Flüssiggasterminal in Katar angegriffen mit ballistischen Raketen, die sie offenbar noch haben und sehr große Schäden verursacht. Und das ist eben jetzt Vergeltung dafür. Das heißt, Katar kann sich dann auch noch schön bedanken. Also insgesamt, es ist ein Flächenbrand einfach aktuell, natürlich, was da passiert. Und es niemand kann benennen, und das finde ich das Krasse auch, was das Ende, wann das Ende sein könnte. Ja, das entscheidet
wie
Donald
das
Trump.
Wie das Ende aussehen soll. Okay. Vor allem, es gab doch auch irgendwie eine Anhörung diese Woche, wo, ich weiß gar nicht, war das auch wieder diese Sicherheitsberatungsfrau, wo sie gefragt wurde, gibt es denn eine unmittelbare Bedrohung durch den Iran auf die USA? Ne? Wo sie dann gesagt hat, obwohl sie eigentlich die Behörde vertreten hat, die sowas einschätzt, also das kann nur einer bestimmen, das kann nur der Präsident bestimmen. Das weiß ich nicht. Das, nur der Präsident kann sagen, ob es hier eine unmittelbare Bedrohung für die USA gibt. Nein, kann er nicht. Ja, weil bei Fox News läuft sowas nicht. Zurück zur Innenpolitik. Die spektakulärste, zumindest Schlagzeile innenpolitisch diese Woche, fand ich, die Zweckentfremdungsquote beim Sondervermögen. Also, das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln und das IFO-Institut haben sich angesehen, wie die Bundesregierung das sogenannte Sondervermögen verwendet. Das Sondervermögen ist dieses Ding, wo damals die Grünen sich der CDU gebeugt haben, damit die CDU nicht mit der AfD kungelt, was sie jetzt in der EU trotzdem macht, sodass es dann von der EU aus zurück in die Länder kommt, aber auch das ist ein anderes Thema.
Übrigens war das vor genau einem Jahr. Ich glaube auch, dass diese beiden Studien erschienen sind, weil sich das nämlich gejährt hat diese Woche.
Ja, so und worauf sie kommen ist, zumindest das IFO-Institut hat errechnet eine Zweckentfremdungsquote von 95%. Mit anderen Worten, nur 5% dieser 500 Milliarden Schulden werden verwendet wie vorgesehen. Und vorgesehen ist, diese 500 Milliarden können innerhalb von knapp 12 Jahren verplant werden, sind dann nochmal aufgeteilt, die Länder und Kommunen kriegen was, Investitionen, der Klima- und Transformationsfonds kriegt noch was und der Bund kriegt den größten Batzen, nämlich 300 Milliarden. So, Zweck dieses ganzen Dinges ist, größere Investitionen in Infrastruktur und Klimaneutralität zu finanzieren und zwar bis ungefähr Mitte der 40er Jahre. Ne, so Schiene, Stromnetze, mythische Substanzen, Gebäudesanierung, solche Sachen halt. Und aus diesem Sondervermögen dürfen nur solche Investitionen bezahlt werden, die keine konsumtiven Ausgaben darstellen, wie man so schön sagt. Also Personalkosten, Sozialleistungen, das ist Konsum. Ja, also alles, wo der Staat einfach Geld ausgibt und hinterher aber nichts davon hat, also keine Rendite unmittelbar erwirtschaftet. 95% haben sie zweckentfremdet. Aber, und das finde ich eigentlich wichtig und das finde ich ein bisschen schade, dass das so diese Woche so nicht wenigstens in Fußnoten noch berichtet wurde. Die haben sich natürlich nur angesehen, die ersten 3 Monate des laufenden Bundeshaushalts. Mhm. Ja, weil letztes Jahr im März ist das Ding beschlossen worden. Vorher hat sowieso keiner was machen. Wir erinnern uns, kurz davor ist eine bessere Regierung kaputt gegangen, weil sie es nicht geschafft haben, einen Haushalt aufzustellen wegen der FDP. Die haben sich also nur 3 Monate angeguckt und kommen dadurch auf die 95%. Wenn du das ein bisschen prognostizierst und dir das für dieses Jahr zum Beispiel anguckst, dann sinkt diese Quote sehr, sehr dramatisch und kommt dann so, ich sag mal, mittelfristig auf ungefähr ein Viertel Zweckentfremdung und nicht 95%. Jetzt ist ein Viertel Zweckentfremdung immer noch skandalös, knallt aber nicht so geil in der Schlagzeile. Ne? Außerdem, und das, da bin ich Maurice Höfgen sehr dankbar, dass er diesen Twist noch gefunden hat oder sich ausgedacht hat. Also das IW Köln und das IFO, das sind sogenannte arbeitgebernahe Institute. Mhm. Und was die damit liefern, ist ein implizites Argument gegen die Schuldenbremse. Ja, weil, ja. Also die soll ja verhindern, dass der Staat laufende Konsumausgaben kreditfinanziert bestreitet. Die Begründung für Sondervermögen ist zusätzliche Investitionen in Klima und Infrastruktur. Wenn jetzt aber, was anscheinend passiert, diesen Arbeiten zufolge, dieses Geld alte Ausgaben aus dem eigentlichen Haushalt ersetzt, dann weitest du ja eigentlich deinen laufenden Haushalt, also deinen Konsum, schuldenfinanziert aus. Und genau das soll die Schuldenbremse verhindern. Mhm. So, jetzt kann man sagen, wenn man will, diese hohe Zweckentfremdungsquote von 95%, die zeigt ja, dass die Schuldenbremse auf gar keinen Fall gelockert werden sollte, solange nicht wenigstens verbindlich geregelt ist, was eine Investition ist und was Konsum ist. Und da kann man ja auch sehr, sehr lange drüber diskutieren. Im Zweifelsfall kannst du auch die Mütterrente als Investition deklarieren, wenn du es drauf anlegst. Also das ist das eine Ding. Im Grunde wird der Bundesregierung unterstellt, und zwar zu Recht, dass sie einen Verschiebebahnhof betreibt. Ja, also durch geliehenes Geld, das ich morgen kriege, kann ich ja heute schon aus meinem eigentlich längst verplanten Haushalt Dinge kaufen.
Ja.
Ja, weil morgen füllt sich die Kasse ja irgendwie wieder auf und dann kann ich halt so Konsumgüter wie die Mütterrente raushauen. Oder weniger ideologiegeladen. 2024, ja, also vor 2 Jahren, hat die Bundesregierung 1,2 Milliarden für Breitbandausbau ausgegeben.
Yay. Ja,
aus dem normalen Bundeshaushalt. 2025, also vor einem Jahr, haben sie das Sondervermögen geschaffen und dann haben sie im Bundeshaushalt den Breitbandausbau auf 0 gekürzt.
Mhm.
Haben aber trotzdem 1,5 Milliarden für den Breitbandausbau ausgegeben.
Ja, verstehe.
Aber sie haben die Kohle halt nicht aus dem Haushalt genommen, sondern aus dem Sondervermögen. Ja. Das ist, jetzt kann man sagen, ja, aber das war ja eine Investition. Ja, Breitband ist ja eine Investition. Ja, aber die ist nicht zusätzlich, weil 24 war die noch im Haushalt.
Stimmt.
Ja, redlich ist das nicht. Also es ist buchhalterische Unredlichkeit, Freundchen da. Genauso haben sie das gemacht, Baukostenzuschüsse zum Schienenerhalt, Autobahn GmbH haben sie auch aus dem laufenden Haushalt gestrichen, aus dem Sondervermögen sich bedient. Das alles alleine wäre schon skandalös genug eigentlich.
Ja, das stimmt.
Aber 95%, dagegen kannst du halt kaum noch Anschlagzeilen, wenn du es drauf anlegst, wenn du wahrgenommen werden willst. Das IW Köln zum Beispiel, das kommt auf nur 86%.
Ja.
Und die standen in keiner Schlagzeile. Immer nur die 95%. Ich höre jetzt auf zu schwadronieren. Übers Wochenende wird es geben eine neue Ausgabe der Wirtschaftskunde mit Rudi Bachmann und Christian Bayer. Die haben wir gestern aufgenommen. Da reden wir dann ausführlich nochmal über diese, was ich eben buchhalterische Unredlichkeit genannt habe. Und die sehen wir, diese buchhalterische Unredlichkeit, sowohl bei der Bundesregierung als auch bei diesen Instituten.
Ja, sehr gut.
Und bei der Presse sowieso, weil die schreiben nicht dazu, dass die nur 3 Monate geguckt haben. Also das findest du dann irgendwie im weiteren Verlauf des Textes, findest du, dass es dieses Jahr schon auf so und so viel Prozent gefallen ist und nächstes Jahr dann auf so und so viel Prozent fallen wird und sowas. Aber
Teaser und Überschrift.
Der eigentliche Punkt, sie haben sich nur 3 Monate angeguckt. In diesen 3 Monaten sind diese 95% entstanden, danach nicht. Also das ist immer noch schlimm, was sie da machen. Das darf man nicht, es ist immer noch schlimm, ne? Selbst wenn es nur 5% Zweckentfremdungsquote sind, ist es eine Unverschämtheit.
Ja.
Also das, was diese Bundesregierung sowieso den ganzen Tag macht.
Ja, man muss immer gut aufpassen, ne? Was passt ins eigene Bild sehr gut und was ist tatsächlich? Und deswegen, da passt jetzt ganz gut der neueste Bericht des Climate Change Committees. Das ist eine NGO, also unabhängige Organisation, die für Großbritannien so ein bisschen untersucht, wie geht Großbritannien mit dem Klimawandel um, wie sollte Großbritannien damit umgehen. Die schreiben dann Berichte, Analysen, beraten aber auch die Politik, informieren über Risiken, aber gucken sich eben auch so wirtschaftliche Komponenten an. Und dann gibt es so Fortschrittsberichte, aber auch Analysen, wie jetzt gerade eine erschienen ist, die so verschiedenste Szenarien durchgespielt hat und die dann halt gucken, also sie operieren mit den Kosten, die quasi fossile Energieträger im Jahr 2022 verursacht haben. Da ist ja auch schon einmal krass so die Preise in die Höhe geschossen wegen des Krieges in der Ukraine. Und die kommen dann zu dem Schluss, dass ein einziger solcher Preisanstieg genauso viel kosten würde wie das Klimaziel 2050, also Net Zero 2050 zu erreichen. Und zwar netto, also der komplette Weg dahin. So. Und das war so eine Schlagzeile, die mich erstmal ganz glücklich gemacht hat, weil ich dachte, siehste, das erzählen ja auch viele schon seit Jahren. Ne? Es wird auf jeden Fall teurer, je später wir das machen und unterm Strich ist es für die Wirtschaft günstiger und so weiter. Dann habe ich mich aber auch mal hingesetzt und nachgerechnet, wie ist das denn dann für Deutschland? Weil das ist halt eine britische Organisation, die berechnen das für Großbritannien. Die haben das jetzt nicht für ganz Europa berechnet und schon gar nicht für Deutschland. Und habe mal geguckt, was hat es denn bei uns gekostet? Also diese Energiepreiskrise, wenn man es so nennen möchte, 2022, die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöst worden ist. Und es ist so ein bisschen schwer, das rauszufinden, aber da gibt es auch eine Berechnung des IW Köln. Da ist es wieder. Die zu einer Gesamtsumme gekommen sind von allen Krisen seit 2020. Und die sagen, seit 2020, also da ist dann Corona dabei, da ist der Ukraine-Krieg dabei, da ist aber auch der Zollstreit mit den USA auch mit dabei, sind es fast 1000 Milliarden, die uns diese Krisen kosten. Insgesamt. So. Und im Jahr 2022 sind es 85 Milliarden und in den zwei darauffolgenden Jahren nochmal 140 und 200 Milliarden. Das sind jetzt viele Zahlen. Also die rechnen nur mit Verlust des BIPs. Also wie viel weniger Wirtschaftswachstum hatten wir aufgrund dieser Krisen? Das sind die Zahlen, die das IW benutzt. Da muss man aber auch noch gucken, dass der Staat ja auch Ausgaben hatte. Also da gab es ja ein Milliardenprogramm zur Unterstützung der Wirtschaft und der privaten Haushalte. Wenn man das alles zusammennimmt, hat uns 2022 Ukraine-Krieg ungefähr 625 Milliarden gekostet.
Ja, toll. Super, danke. Danke, Russland. Danke.
Ja.
Das hat sich ja wirklich gelohnt. Wir hoffen, dass es euch gut geht damit.
Und wenn man dann sagt, okay, da spielt auch noch ein bisschen Corona mit rein und so, dann also mindestens 500 Milliarden, würde ich sagen, hat uns das gekostet. Die Energiewende, da gibt es auch Berechnungen dazu. Die wird,
billiger, oder? Billiger?
Nein, billiger? Überhaupt nicht. Okay. Die wird Billionen kosten.
Okay, schade. Ich hatte.
Eben, das ist das. Also ich hatte auch gehofft, dass es bei uns ungefähr so hinhaut wie in Großbritannien, aber das tut es nicht. Agora Energiewende sagt 11,3 Billionen bis 2050. Was aber interessant ist, die sagen auch, ungefähr drei Viertel dieser 11,3 Billionen Euro müssen sowieso investiert werden, ja. Genau, weil das alte Auto oder die Heizung oder irgendwas geht eh kaputt. So, das heißt, du musst dann eh was Neues kaufen und dann kannst du ja hoffentlich gut umsatteln auf die erneuerbare Variante.
Aber gilt das nicht dann auch für Großbritannien?
Wahrscheinlich ja. Ja, ich denke, dass die das so gerechnet haben. Das heißt also zusätzlich, wenn wir wirklich nur zusätzliche Kosten nehmen, sind es immer noch fast 3 Billionen, 2,8 Billionen.
Tja.
Das heißt, das sind ungefähr 6 Energiekrisen oder Preisschocks in Deutschland. Das heißt, es haut nicht ganz so hin. Aber ich habe es mal nachgerechnet. Ich dachte, das ist vielleicht ja auch bei anderen vorbeigeflogen, diese Zahl. Dann haben wir es einmal für Deutschland durchgerechnet und es haut bei uns nicht ganz so hin, aber wir hatten ja jetzt schon drei Krisen seit 2020. Vielleicht ist das ja schon Argument genug zu sagen, gut, wir steuern jetzt um, weil ja, ansonsten haben wir noch mehr. Das ist jetzt ja die vierte aktuell.
Ja, ja, und das wird immer so weitergehen. Ja. Also mit der Art Politikerinnen und Politiker, denen wir hier die Macht überlassen und auch in Zukunft überlassen werden, weil es ist ja nicht davon auszugehen, dass jetzt irgendwann nochmal SPD, Grüne und irgendwas anderes nicht autoritäres wie die nächsten zwei, drei, vier, fünf Legislaturperioden übernimmt. Das wird nicht aufhören. Und wenn du dir dann halt anguckst, was da für Politiken gemacht werden, insbesondere aus dem Bundeswirtschaftsministerium, das wird nur noch schlimmer werden.
Aber es gab auch gerade die Woche eine Umfrage, habe ich jetzt nicht extra rausgesucht, aber über 70% der Leute in diesem Land sind unzufrieden mit der Politik von Katharina Reiche.
Ja, aber ist doch Frau Reiche egal.
Es ist ihr egal, aber ich wollte nur sagen, so dass diese, ja, ja, was du gerade gesagt hast, das wird die nächsten Jahre auch keine andere Region.
Nee.
Naja, wenn die Leute genügend unzufrieden sind, warum denn nicht?
Da guckt ihr, wie plakatieren sie denn die bei den nächsten Wahlen oder überhaupt bei Wahlen? Steht da, schmeißt die Reiche raus? Das wird doch da nicht stehen. Da steht doch wieder, Parkplätze auch für Autos. Das ist doch das, was bei den Leuten verfängt. Du kriegst doch, das ist doch viel zu abstrakt. Irgendwem, du kannst beliebig jemanden von der Straße picken. Ich komme immer wieder dahin, dass ich sage, dass mindestens drei Viertel der Bevölkerung dramatisch uninformiert oder schlecht informiert sind. Du kannst die Leute von der Straße picken, sprich mit denen am Gartenzaun und frag sie. Ja, gut, ja, die macht vielleicht nicht so die gute Wirtschaft, aber immerhin muss ich jetzt meine Heizung nicht austauschen. Das ist doch das intellektuelle Niveau, auf dem die Leute diskutieren.
Das stimmt nicht. Das tatsächliche, also wenn du dir anschaust, wie sie tatsächlich handeln, waren ja Wärmepumpen letztes Jahr noch. Ich habe jetzt keine Zahlen für dieses Jahr aktuell, aber der absolute Hit. Also die Leute bauen es ein ohne Ende und die verstehen auch, dass es wirtschaftlich sinnvoll ist. Also
die Wahl gewonnen hat die CDU.
Das stimmt schon. Aber ich frage mich halt auch manchmal, warum. Vielleicht haben die Leute einfach das nicht gelesen, wofür die stehen oder.
Ja, die Leute wählen seit Jahrzehnten gegen ihre eigenen Interessen.
Und so, ja.
Und das warum sollten die jetzt auf einmal damit aufhören, wo die Welt noch komplizierter wird, wo alles noch unübersichtlicher wird? Jetzt soll auf einmal das Elektorat zur Vernunft kommen und nicht nur an seine eigene Nase denken. Und
es ist ja schon auch in der Vergangenheit immer wieder zur Vernunft gekommen und ich gebe da den Glauben nicht auf, dass das...
Wann ist denn das Elektorat zum letzten Mal zur Vernunft gekommen?
Naja, es gab ja schon immer wieder Phasen, wo nicht die CDU durchregieren konnte, sondern ja, okay, wo auch mal Grüne an der Regierung waren. Oder
naja, und zuletzt dann haben sie die FDP da reingewählt. Das hat jetzt auch nicht in meiner Perspektive nicht viel mit Vernunft zu tun. Also das...
Ja, okay, das aber ist trotzdem... Doch, also, trotzdem. Ja. So ist das halt in der liberalen Demokratie, Holger. Du hast doch vorher noch so gescheut.
Ich beschwere mich gar nicht. Ich sage ja immer, Demokratie ist, dass keiner kriegt, was er will und alle sind schuld. Ja. Aber das muss man auch erstmal intellektuell durchdringen, dass es so ist. Ja. Ich kriege meinen Willen nicht, garantiert nicht. Falls ich ihn doch mal kriegen sollte, hey, YOLO, alles super, ich freue mich. Aber ich kriege garantiert meinen Willen nicht. Also muss ich mir Gedanken darüber machen, wie ich denn in die Gesellschaft hineinwirken kann, um sie trotzdem nach meinem Gusto zu verändern. Das ist halt, das dauert halt irre lange. Und das ist das nächste Problem. Das dauert alles irre lange. Die Nazis, die haben jetzt einfach mal fast 80 Jahre gebraucht, um wieder in die Parlamente zu kommen hier in Deutschland. Ja, und die wollten das seit 1945. Das darf man auch nicht vergessen. Und das Problem ist, wir sind in so einer Instant-Welt gefangen. Es kann sich ja heutzutage niemand mehr vorstellen, dass man vielleicht 20 Jahre lang einfach nur an einem Thema arbeitet, um es dann mal hinzubekommen. Und das wird immer schwieriger.
Ach, ich bin da nicht so pessimistisch wie du.
Und dann stehst du wieder am Gartenzaun und dann erzählt dein Nachbar dir, dass alles ganz, ganz furchtbar ist und er jetzt darum irgendeine rechte Partei wählt. Und du sitzt da und denkst, hast du nicht mitgekriegt, was die letzten 3 Monate in der Zeitung gestanden hat über deine rechte Partei?
Ich glaube, das ist tatsächlich eines der Probleme von den Leuten, die rechte Parteien wählen, dass sie nicht Zeitung lesen.
Ja, die sind genauso uninformiert oder vielleicht sind das die am schlechtesten informierten Uninformierten. Und natürlich die üblichen 20% Rechtsextreme, die dann sowieso, aber ich rede ja nicht nur von AfD-Wählern und sowas, ne? Sondern auch von CDU. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie man ernsthaft noch CDU wählen kann zum Beispiel. Das ist mir ein völliges Rätsel.
Müssen wir mal eine Umfrage machen bei CDU-Wählern?
Ich kann mir überlegen, gut, ich bin jetzt irgendwie, keine Ahnung, wohl situiert und verdiene irgendwie gut 6-stellig jedes Jahr. Und wenn ich eine CDU-Regierung habe, dann nimmt die das Geld den anderen weg. Das könnte ich mir so als Motivation vorstellen. Also das ist im Grunde ein abgeschwächteres AfD-Motiv. Den anderen soll es, also bei der AfD wählst du ja, damit es anderen schlechter geht als dir. CDU wählst du dann wahrscheinlich, damit es dir nicht so schlecht geht wie den anderen. Ja, das, aber anders kann ich das überhaupt nicht. Ich bin wirklich absolut pessimistisch dann im Vergleich mit dir. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass da noch groß was bei... Die Zivilgesellschaft, die steht ja auch nicht auf.
Na klar tut sie das.
Wo denn? Was passiert denn?
Naja,
das letzte Mal, als er aufgestanden ist, hat auch nichts genutzt.
9. März. Ja, wenn es nichts nutzt, liegt das ja aber nicht an der Zivilgesellschaft, die aufsteht. Also das ist ja jetzt ein bisschen zwei Dinge miteinander vermischt.
Nee, das denke ich nicht. Ich denke, es liegt daran, dass die Zivilgesellschaft nicht nachhaltig genug, also nicht hartnäckig genug ist.
Und jetzt ist die Zivilgesellschaft
Wir gehen auf die Straße.
Wo bist du denn auf die Straße gegangen?
Wir gehen auf die Straße gegen diese AfD-Demo damals. Bin ich das letzte Mal auf die Straße gegangen. Und das ist natürlich viel zu wenig.
Ja.
Ja? Immerhin hänge ich meinen Arsch noch ins Internet und mache mich unbeliebt. Aber wir, also die komplette Zivilgesellschaft, wir gehen auf die Straße, demonstrieren irgendwie. 1 Million Menschen demonstrieren für Klimaschutz oder gegen, was war das dann, gegen die AfD, damals nach diesem Potsdam-Treffen. Und es bleibt weitgehend konsequenzenlos. Und ich glaube, dass du nur die Politik dahin treibst, in deinem Sinne zu handeln, wenn du nicht nur einmal mit 1 Million auf die Straße gehst, sondern 100 Mal mit 1 Million. Fridays for Future, da hat's funktioniert.
Eben.
Ja, da waren sie hartnäckig. Aber wir sind nicht hartnäckig genug. Da nehme ich mich auch überhaupt nicht aus.
Ja.
Aber wir sind's nicht.
Wir packen uns einfach mal alle an der eigenen Nase.
Ja, das mache ich ja sowieso. Also
gehen zur nächsten Prüfdemo. Da ist nämlich in jedem Land sind da Demos, damit die Landtage beschließen mögen, dass ein AfD-Verbotsverfahren geprüft wird.
Ja, vielleicht treten wir auch einfach mal in Parteien ein. Wie wäre es denn damit? Aber das ist ja Arbeit, ne? Das ist ja anstrengend.
Aber die Linke hat zum Beispiel letztes Jahr so viele...
Ist ja ein schöner Spaziergang.
Die Linke hatte letztes Jahr so viele neue Mitglieder wie wahrscheinlich noch nie, glaube ich.
Da kann man sich ja auch mal fragen, warum, ne? Wegen Antisemitismus oder wegen Sozialem?
Wegen Sozialem. Ich glaube, das mit dem Antisemitismus kommt ja jetzt erstmal so ein bisschen raus. Jedenfalls enden wir wie immer mit einer guten Nachricht, Holger. Hurra! Und die ist tatsächlich.
Wie ich da wieder Wasser in den Wein gegossen kriege, aber ja.
Ja, es ist eigentlich auch keine gute Nachricht, sondern eine gute Idee. Wir haben ja ein Problem mit Frauenhass. Das Thema brennt gerade. Du hast schon gesagt, das spektakulärste Ding dieser Woche war eigentlich die Geschichte von Colleen Fernandes. Umso mehr feiere ich solche Aktionen.
Entschuldige. Kann man das noch unter Frauenhass rubrizieren? Das kann man nicht. Das ist doch nicht Frauenhass, oder?
Das ist Misogynie pur. Das ganze System, warum Männer so ticken und sich denken, das sei schon irgendwie okay, sowas zu tun, ist Misogynie. Das ist,
ja, aber ist das
die Anspruchshaltung gegenüber Frauen, dass sie einem etwas schulden und dass man sie besitzt und dass man mit denen machen kann, was man will.
Aber ist das Hass? Das ist doch nicht Hass.
Misogynie ist doch was anderes. Übersetzt sich in Frauenhass im Deutschen. Wir haben, wenn du jetzt keine Fremdwörter benutzen willst, kein besonderes Wort dafür sonst. Aber
eben, also ich habe mit dem Begriff Hass tatsächlich ein Problem, weil wenn ich mir so die patriarchalen Freunde und Bekannten, die ich so in den vergangenen Jahrzehnten weitgehend verloren habe, glücklicherweise auch. Aber wenn ich mir die so angucke, also das ist kein Hass, das ist auch nicht wirklich eine Frauenverachtung oder sowas. Ja, aber auch nicht als Oberbegriff. Also was mir immer wieder aufgefallen ist, ist, dass viele dieser Typen Frauen als Gegenstände betrachten. Oder an Gegenstände kann man Ansprüche formulieren. Ja, so die ihnen gehören, also als Dekorationsobjekt auf dem Beifahrersitz und so.
Ja, ja.
Das habe ich häufiger erlebt. So,
das ist das, was du außen wahrnimmst. Aber wie es dann in der Beziehung wirklich ist, das ist dann schon eher das Anspruchsdenken und das Besitzdenken, das dann sich bahnschlägt. Wie zum Beispiel, wie kannst du es wagen, keinen Sex mit mir zu haben oder sowas.
Und das schlägt im Zweifelsfall dann sowieso in Hass um.
Ja. Und das kriegst du ja nicht mit.
Ja, hast recht. Ja.
Von außen. Naja, jedenfalls umso mehr feiere ich solche Aktionen wie die Aktion des sogenannten Edelweiß-Netzwerks. Folgendes ist passiert, die haben einen Laster genommen, da war auf dem Laster ist so eine Großbildleinwand.
So, ich denke gerade.
Und das Ding fährt durchs Berliner Regierungsviertel und auf der Leinwand sieht man Julian Reichelt und neben ihm sind so in so großen Buchstaben verschiedene Zitate. Zum Beispiel ein Zitat ist, Herr Reichelt ist limitiert und das beweist er praktisch täglich. Es wäre gut, wenn intelligente Menschen in die Medien gehen würden. Zitat Ende. Oder auch ein anderes Zitat war, das Kranke und Böse steht dem Ex-Bildchef schon ins Gesicht geschrieben. Zitat Ende.
Okay, das ist hart.
Jedenfalls hat der grünen Europaabgeordnete Erik Marquardt davon ein Bild gemacht, also von dieser Aktion, das dann auf leider einem Netzwerk gepostet, auf dem man eigentlich nichts mehr posten sollte. Andererseits hat er da natürlich die Richtigen erreicht. Mhm. Also dafür war es dann vielleicht doch gut. Die Aufregung war groß. Und ein Redakteur von News, der heißt Benedikt Brechtgen, hat geschrieben, würde man das mit einem Politiker machen, wäre eine Hausdurchsuchung unvermeidlich. Zitat Ende. Jetzt ist das Problem, dass genau das mit Politikerinnen gemacht wurde, zum Beispiel mit Bärbel Baas, nämlich in einem Kommentar auf News. Und zwar, was diese Aktion macht.
Moment, okay. Darf ich lösen?
Du darfst lösen.
Die haben User-Kommentare genommen und auf Reichelt umgedichtet.
Ja.
Geil. Ja, finde ich geil. Ja, schön.
Und zwar der.
Ja, Reichelt, wenn Sie was dagegen haben, dass so über Leute geredet wird, warum veröffentlichen Sie sowas denn dann?
Ja.
Geile Idee.
Also der erste Kommentar betraf Bärbel Baas, der zweite Kommentar der Vollständigkeit halber noch Frauke Brosius-Gersdorf, die man eben als krank und böse bezeichnet hatte bei News. Genau, also die spiegeln das jetzt einfach zurück, um zu zeigen, dass solche Kommentare problematisch sind. So. Und wenn es dann sie selber trifft, sich gegen die Macher einer menschenfeindlichen Plattform richtet, dann sind solche Kommentare ganz, ganz schlimm. Ja, fand ich eine super Aktion.
Ja, schön, schöne Bigotterie mal wieder gezeigt.
Ja, genau.
Ne?
Und damit kommen wir zu einem ganz leichten Thema, nämlich dem Limerick der Woche. Und da war ja das Thema der letzten Woche Pony. Und hier ist, was unser Wochendämmungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Es wollte Charlottchen aus Breitental auf Annikas Pony gern reiten mal. Dabei trug die Gute ne Hose aus Jute. Danach war das Tier an den Seiten kahl.
Ich nehme aus Gründen der Sentimentalität den von Peter Pfister.
Sehr gut.
Weil es um Schleiden geht. Ich weiß nicht warum, aber das löst bei mir in was aus und das ist was nicht Unangenehmes. Schleiden ist ein Ort in der... Ist das die Eifel? Ich glaube, es ist sogar die Eifel. So, ich fange an. Sekunde. Es galt auf einem Gutshof in Schleiden, den Pony des Herrn zu beschneiden. Was falsch man verstand, denn nachher befand ein Wallach sich mehr auf den Weiden.
Sehr schön. Ich wusste sofort, als ich den Kommentar freigeschaltet habe, dass ich diese Woche den von Heiko nehmen werde. Der schreibt... My pony is over the ocean, my pony is over the sea. So sag ich es jeden Tag zum Logopäden. Das B, das gelingt mir doch nie.
Mein Pony. Ja. Ich weiß es nicht. Du musst sagen, was nächste Woche hier abgeliefert werden muss.
Was hatten wir für skurrile Nachrichten? Also der Linienbus und die Petrischale oder Doom. Also die Gehirnzellen. Gehirnzellen.
Gehirnzellen, okay.
Gehirnzellenmassaker.
Ja. Gehirnzellenmassaker, das war Lombok, ne?
Ja, das war Lombok.
Ja. Hey, Limbo, scheiße! Ja. Gehirnzellen, was heißt immer diese genmanipulierte Haze-Scheiße? Nee, das war Lombok. Okay,
das
muss ich
kann
beide
sein. Ja, müssen wir beide nochmal gucken, damit wir das auseinanderhalten können. Und damit kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Eiszeit zwischen Unicredit und Commerzbank.
Okay, Dienstag.
DAX erholt sich weiter.
Mittwoch.
Irankrieg gibt Takt an den Börsen vor.
Donnerstag.
Nahosteskalation zwingt Börsen in die Knie.
Freitag.
DAX startet an großem Verfallstag höher. Was eine der dämlichsten Überschriften ist, an die ich mich im Börsenticker erinnere, weil das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Nee, das hat
Sinn.
Jetzt wirklich...
Großer Verfallstag, aber ja, okay. Ist heute, oder ist es irgendwie, ist es ein Feiertag, den ich übersehe?
Ich glaube nicht. Dann kommen wir mal zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hulverscheid. Hallo Nando.
Ja, hallo Kada.
Du hattest ja jetzt 3 Stunden Zeit, um nochmal zu gucken, was wir so nicht korrekt gesagt haben oder wo du auch einfach gerne noch ein bisschen mehr Kontext liefern würdest. Was hast du denn gefunden?
Ja, es war eine sehr dichte Sendung und da habe ich auch hier und da was gefunden. Aber wie gesagt, das sei angesichts der Informationsdichte verziehen. Ich starte mal mit der OSZE-Wahlbeobachtung in Ungarn. Ihr habt gesagt, die soll geleitet werden von einer Frau namens Daria Bojaskaja, die früher unter anderem Putins Dolmetscherin war, also sehr nahe an der Spitze der russischen Regierung tätig war. Ganz simpel erstmal. Dass Bojaskaja diese OSZE-Wahlbeobachtung leitet, ist falsch. Hilfreich zu wissen ist wahrscheinlich, dass diese Wahlbeobachtungsmissionen aus 2 Teilen bestehen. Einerseits entsendet das OSZE-Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte ein Team von Experten. Zum anderen entsendet die Parlamentarische Versammlung der OSZE Volksvertreter aus verschiedenen Nationen. Mit dem 15-köpfigen Kernteam, welches die Arbeit der Wahlbeobachterin von Budapest aus koordinieren wird, da hat Bojaskaja nach allem, was ich finden kann, gar nichts zu tun. Das führt ein Ire, der heißt Ian Murphy und Stellvertreter ist ein Deutscher namens Stefan Krause. Bojaskaja ist, so wie ich das sehe, vor allem an der Planung des parlamentarischen Teils beteiligt. Das Sagen haben aber auch dort andere, nämlich einen Armenier und eine Britin, die sozusagen diese Delegation führen werden. Und die könnte natürlich jetzt trotzdem eine problematische Figur allgemein in der OSZE sein und auch in ihrer Rolle bei der Vorbereitung eben dieser parlamentarischen Delegation und daher die Kritik auch grundsätzlich berechtigt. Das ist halt Arbeit für Geheimdienste und nicht für den Faktencheck, inwieweit sie jetzt kompromittiert ist, aber ihre Rolle wurde halt nicht ganz korrekt dargestellt von euch. Daher habe ich das mal mitgebracht und ich fand es auch ganz interessant, mal zu gucken, wie diese OSZE-Wahlbeobachtung eigentlich funktioniert. Das ist schon sehr detailliert ausgearbeitet und folgt einem sehr genauen Schema und Muster. Das ist nicht so willkürlich, ja, hier machen wir das mal so und hier machen wir das mal so. Ich habe auch ein Handout dazu angehängt, wo man das so ein bisschen erklärt bekommt.
Okay, sehr gut. Danke dir.
Dann hattet ihr zwischenzeitlich, ja, beziehungsweise vor allem Holger hatte zwischenzeitlich ein bisschen Unzufriedenheit mit der Wahlbevölkerung zum Besten gegeben. Unter anderem ging es da so ein bisschen um den Punkt, ja, ne, vor allem Leute, denen es eigentlich gut geht, sind pessimistisch und behaupten, das Land geht vor die Hunde und wählen vielleicht bestimmte Parteien. Dazu möchte ich einmal einschränkend sagen, dass das im Rahmen meines Soziologiestudiums und in meiner auch jüngeren Wahrnehmung, dass wissenschaftlich eher nicht haltbar ist, dass eine gute ökonomische und soziale Situation eben mit pessimistischen Einstellungen korreliert, sondern es ist eher so, dass gute Studien eher deutliche Zusammenhänge zeigen zwischen einem schlechten sozioökonomischen Status und negativen Zukunftserwartungen, sowohl individuell als auch zu so Aussagen wie unser Land entwickelt sich in die falsche Richtung oder die EU ist total scheiße und so. Da habe ich mal ein, zwei Beispiele zu ganz guten Studien, soweit ich es jetzt in der Kürze der Zeit machen konnte, verlinkt. Mhm. Wir bleiben noch mal kurz in der EU, beziehungsweise, sorry, ehemaligen EU. Es geht um Großbritannien. Ihr hattet das britische Climate Change Committee erwähnt und du, Kader, hast gesagt, das ist eine NGO. Das ist jetzt eine totale Spitzfindigkeit, aber es ist keine NGO. Eine okay. NGO ist ja sowas wie Greenpeace und tatsächlich ist das CCC eine durch den britischen Climate Change Act von 2008 eingeführtes Gremium. Also okay. Grundsätzlich ist das erstmal etwas, das sich sozusagen die britische Regierung und die Parlamentarier selbst geschaffen haben und das soll nach wissenschaftlichen Maßstäben den Fortschritt in Sachen Klimaschutz analysieren und es tut es tatsächlich aber sehr, sehr unabhängig und auch mit einigem Einfluss. Zum Beispiel steht im Gesetz drin, dass die Regierung sich vor dem Parlament erklären muss, wenn sie von der CO2-Budget-Empfehlung dieses CCC abweicht. Und es ist auch ein tatsächlich direktes Vorbild gewesen für den Deutschen Expertenrat für Klimafragen. Das steht so im Referentenentwurf des Bundesumweltministeriums von damals drin.
Cool.
Ja, fand ich auch. Und dann habe ich noch ein gewisses schiefes Bauchgefühl gehabt zu deiner Rechnung, zu den Kosten der Krise und speziell des Ukraine-Kriegs. Ich will auf gar keinen Fall sagen, dass du damit falsch liegst. So von der Größenordnung her fühlt sich das richtig an. Das passt zu Studien, die ich gesehen habe. Aber ich habe so ein bisschen Zweifel an der Herleitung, vor allem an diesem Ansatz zu den BIP-Verlustschätzungen, ne, zum Beispiel des IW Köln, die du zitiert hast, noch die Staatsausgaben für Hilfsprogramme addieren zu wollen. Mhm. Weil die Berechnung des Bruttoinlandsprodukts schließt nach meinem Verständnis bereits auch staatliche Konsumausgaben mit ein. Und wenn wir jetzt zum Beispiel über so indirekte Maßnahmen wie eine Steuersenkung reden, dann sollte sich das auch in der BIP-Berechnung dadurch auswirken, dass die privaten Konsumenten zum Beispiel dann ihre Konsumausgaben erhöhen. Das wäre jetzt eine gute Frage für die Volkswirte, mit denen Holger an anderer Stelle ja spricht. Hab mich auch gewundert, dass er da nicht direkt was zu gesagt hat. Ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch an dieser Stelle. Aber meine Vermutung wäre, man sollte trennen zwischen der BIP-Betrachtung, also was an Wertschöpfung ist insgesamt der Gesellschaft verloren gegangen, und der Frage, welche Einnahmen sind dem Staat entgangen und welche zusätzlichen Kosten sind im Staatshaushalt entstanden. Und wenn da jemand in den Kommentaren nochmal mir oder dir recht geben möchte, dann wäre ich da sehr dankbar für.
Genau. Sehr schön. Da bin ich auch gespannt. Und ansonsten?
Das war's von mir für heute.
Dann vielen, vielen Dank dafür.
Danke auch und schönes Wochenende.
Und damit sind wir auch am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende ein Hinweis nochmal darauf, dass ihr diese Sendung möglich macht. Das heißt, ohne euch gäbe es keine Wochendämmerung. Und wenn ihr wollt, dass es uns weiterhin gibt und auch in diesen Krisenzeiten vor allem, wo immer mehr Leute offenbar sparen müssen, dann schließt doch gerne entweder ein Abo bei Apple Podcasts ab, zahlt uns gerne auch direkt was aufs Konto, davon bleibt am meisten bei uns hängen. Oder ihr könnt auch gerne Mitglied bei Steady werden. Und falls ihr dort den Ultras oder dem Fanclub beitretet, dann lesen wir am Ende jeder Sendung eure Namen vor. Und das kommt jetzt.
Das Schöne an so einem Dauerauftrag direkt aufs Konto ist ja auch, da kannst du halt auch 1-2 Euro überweisen.
Ja, voll.
ohne dass irgendwie 40 Schrillionen Prozent Gebühren fällig werden und so. Und diesen 1-2 Euro, die merkt man kaum.
Doch.
Uns hilft es sehr, weil wenn viele, wenn alle, die hier zuhören, jeden Monat 2 Euro überweisen, das wäre geil, oder?
Das wäre schon, dann, ja.
Dann müsste ich meine Wohnung nicht verkaufen.
Dann bräuchten wir eigentlich nichts anderes zu machen, glaube ich, als die Wochendämmerung. Das wäre ganz geil. Also
das wäre der Knüller, ja.
Es ist ja ein langer Traum. So mit
einer richtigen Redaktion und so.
Ja, genau. Also eine Redaktion oder einfach auch, dass wir zwei noch mal beide einen Tag mehr haben oder irgendwie so. Ja, das würde ja schon viel helfen. Naja, man darf ja noch träumen.
Dins 1.
Olaf und Fiete.
Martin Afanasiev.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Oliver Delpys Sidepiece.
Welches Schweinerl hätten es denn gern?
Frage an die Wochendämmerung. Kann man als guter Unionspolitiker auch ein guter Christ sein? Die Wochendämmerung antwortet. Im Prinzip ja, aber warum wollen sie sich das Leben doppelt schwer machen?
Christoph empfiehlt öffentlich-rechtliche Premium-Serien. Diesen Monat Cat's Eyes in der ZDF-Mediathek. Hinweis für Fans der Anime-Vorlage. Es spielt nicht nur in Frankreich, es ist auch ein Prequel.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Ich fand übrigens gerade sehr unterhaltsam in der Arte-Mediathek die Serie The Danish Woman. Du konntest nicht so viel damit anfangen wegen der Synchronisation.
Genau. Aber,
Doppeldeckerfahrrad.
Es ist, glaube ich, eine gute Serie, aber wenn man wie ich wirklich so einen Hyperfokus auf Synchronisation hat, macht das überhaupt keinen Spaß, sich das anzuhören. Das ist wirklich schlecht synchronisiert. Claude Fankhauser.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kogoy.
Sabine Lorenz.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Tobias Salin. Shit. Kannst du da nicht mal ein Akzent drüber machen, irgendwie über das I?
Kann
Tobias Salin.
Jörg Schäckis für noch mehr Schlausch.
Simone Stolz.
Der Dösewicht ist ganz erleichtert, dass Flauschkatze Bärbe sich gut einlebt. Sie spielt mit Katatee und findet bzw. apportiert Haargummis.
Das ist so, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Silvio.
Vielen Dank für die Kada und den Heugi.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Bilo und Alice.
Timo Altfelde.
Roland, der Freshcuber und König von West-Roland, amüsiert sich über die zunehmende Rolandisierung des Abspanns.
Katrin Apel.
Im Herzen der Bauern und so weiter.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Christian Bogen.
Memo an mich selbst, bitte geistreiches Bonmot für die Wochendämmerung ausdenken.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Es ist Herbst und so weiter.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchker.
Anka Carstens.
Viele Grüße von Katan und alles Gute.
Tim Christan.
Clemens Langens und Christoph Henninger aufgrund akuter Unkreativität.
Und so weiter. Christoph Henninger und Clemens Langens und so weiter.
Inspektor Columbo.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Die Bären sagen Danke, Danke.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Mein Pups spielt erste Liga, dein Pups liegt im Bett mit Fieber.
Cristiano del Tauscho.
Und so weiter, der Left Wing Commander.
Beni Dingsda.
So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen und so weiter.
Ich dachte schon, du liest das alles vor. Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erk.
Bienchen und Blümchen im Garten. Es frühlingt.
Die ungarischen Sprache und so weiter.
Lernu Esperanton.
Entschuldigung. Ich muss bei Esperanto, aber kennst du von das ist Ralf König, ne? Das kleine Arschloch? Nee, Walter Mörs ist es. Es gibt eins der Bücher vom kleinen Arschloch, da lernt er eben auch so eine Kunstsprache, die heißt Pimperanto. Und das ist so, klingt so ein bisschen wie Pseudo-Esperanto, wo immer so unflätige Sexualbegriffe eingefügt werden. Voulez-vous Pimpo Fisto au Jardin? Ja. Und darum, das kommt mir immer, das ist halt, war halt in den 80ern, fand man sowas lustig. Matthias Flader.
Der Flop.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossi-Bär.
Olli Frank.
Egmont Frerichs.
Wie einst der große Philosoph Mike Lehmann sagte, früher war ich jünger.
Und was er auch gesagt hat, war, früher war alles eher. Sam weiß gar nichts.
Du und ich, Hand in Hand, gehen wir zum Dönerstand.
Auch wenn die SpitzenkandidatInnen ähnlich spannend sind wie graue Farbe auf Waschbeton, ich bin ja ein Freund von Brutalismus, auch in Rheinland-Pfalz geht's um was, geht wählen und sei es nur, um einen weiteren CDU-Ministerpräsidenten zu verhindern.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Graz.
Daniel Griesel.
So long and thanks for all the fish. Gruß Martin.
Sally, der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen.
Der Lux grüßt die Elke-Mama Sally, den Pinguin und ihren Papa.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Sebastian Z. grüßt Lisa W. aus O. und dankt dir für die Empfehlung der Wochendämmerung. Hoffentlich merkt sie jetzt, dass sie gemeint ist.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Häkler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Jan Heck.
Sabine Haider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst, whatever's wrong with me, it's working.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Nils und Hilke.
Kurt C. Hose.
Katharina Hüll.
Benjamin Hupp.
Anja und Jan in Bielefeld.
Achtung, Achtung, letzte Durchsage vor den nächsten Chemnitzer Linux-Tagen in einer Woche am 28. und 29. März. Wir haben das brandneue Buch zu Kontexten der Edition Dante samt Autor und Dante-Stand. Es gibt Vorträge unter anderem zu Kontext und Latex und mehr. Und bis dahin gilt No Sleep till Chemnitz.
Das sind immer so geile Sätze. Es gibt total oft so Sätze, die lese ich und denke mir, das ist ja auch Deutsch, aber...
Nein, das ist nicht.
Ich raff's nicht. Das ist echt super. Nils Israel.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittenthaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Roland ist kaputt.
If you put your hand und so weiter.
Annette, jeden ersten Sonntag im Monat Digital Independence Day.
Michael Jes.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Felix sagt vielen herzlichen Dank, kann jedoch leider ab kommendem Jahr aus Gründen nicht mehr so viel in den Hut werfen. Ist okay, Felix.
Skandal.
Ist Mischfinanzierung, oder wie nennt man das, ne?
Ja, die einen kommen, also, die
anderen gehen. Wer nicht kann, hört halt auf den Nacken aller anderen und das finde ich völlig in Ordnung.
Skandal und so weiter.
Kamikaze.
Jasmin Kieselirmack.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Danny Kneler.
Anna und Hagen Nolz und Salewski.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kupetzki.
Oliver Kohlfink.
Janet Lechner.
Nicht Lea.
Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäter.
Eva und Andreas. Liebe als Botschaft.
Detmar Lesen.
Nico Linder.
Heiko Linke.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Isolde mal duschen.
Robert Manik.
Nevermind.
Die Messboje Mist.
Johannes Möller probiert auch mal aus den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Celine Neubig.
Gung, nicht patriotischer Europäer aus Damm Erzgebirg, Mirikwidi.
Das mit Mirikwidi verstehe ich immer noch nicht.
Das heißt Erzgebirge in irgendeiner anderen Sprache.
Ja, aber ich verstehe das nicht, weil das ist so anders als Erzgebirge. Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer Norbert.
Bernd Nussen.
Als nächstes müsstet ihr Matthias Flader vorlesen. Oder hat etwa die Kader schon wieder die Reihenfolge geändert?
Weisheiten der Menschlichkeit Nummer 11. Nicht dein Verstand entscheidet, ob du dich aus deinem Drama befreien kannst oder nicht, sondern dein Nervensystem. Und das fragt nicht, ist das logisch, sondern ist das sicher?
Gut gesagt.
Mhm.
Michael Ott.
Barbara Pelchen.
Axel Philipsenburg.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Nick Praus.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe schämt sich nicht, auf den Equal Pay Day aufmerksam gemacht zu haben.
Axel Rasmussen.
Dispatches from the Nerd Reich. Nobody has the intention to take over Cuba, says Top General.
Das ist das nächste Ding, ja. Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rebschläger.
Das einzige Argument, was irgendwie auszureichen scheint dafür, dass Kuba als nächstes fällig ist, ist, ja, Marco Rubio ist ja Kubaner. Ja, und?
Hä? Ja, echt?
Das ist total oft, ja, Kuba und so. Und Marco Rubio ist ja auch Kubaner. Das hört man immer wieder, dann in einem Atemzug. Das finde ich total seltsam. Hm. Wo waren wir?
Matthias Richter.
Matthias Richter.
Miriam Richter-Wiederhenker.
Marc Riese.
André Rieu.
Haben wir nicht mal auf dem Campingplatz gestanden, wo so ein riesiges Wohnmobil stand, mit dem André Rieu unterwegs war?
Nee, das war so ein Schlagersänger.
Ist André Rieu nicht so ein Schlagersänger?
Ist er nicht Geigenspieler?
keine Ahnung. Ich habe bei Rondo Veneziano aufgehört, mir Platten zu kaufen.
André Rieu.
Halt dich an deine Liebe fest, Rio Reiser.
Sven Rudolph. Rudloff,
Jürgen Schäfer,
Maximilian Schiffers,
Janis Schnitzer,
Dirk Schumann,
Konse Skibidibi,
Daniela Stark,
Thomas Stein,
Sabine Stern,
Suse und Martin Stöckert,
Heike Stoll,
Günter Stück,
Claudia Taschow,
19,
Somebody Once Told Me The World Is Gonna Roll Me,
Moritz Timm,
Peregrin Tuck,
Die Jule und der Pascal
und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
haben all die feinen Sachen jetzt für sich allein, denn Priscilla und Gwyneth Molesworth halten erstmal Fastenzeit.
Lise grüßt Katan und Osnabrück.
Und Osnabrück. Martin Unterlechner.
So, jetzt wären es zwei echte Orte.
Dabei weiß doch jedes Kind, dass Osnabrück eigentlich nicht existiert.
Nee, ist so ein Spiel. Jan van Finkenreue.
Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Vergesslichkeit, Dings und das andere.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Hä? Was?
Luisa Weyers.
But why?
Now what? Martin Wittmann.
Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Cindy und Timmy Wüst.
Heike und Axel Z aus Z.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Und zu guter Letzt nicht so sehr den Sand in den Kopf stecken.
Und dieser Typ, der immer in Kyrillisch redet.
Mirjo Balaschk. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank für den Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, dem 20. März 2026. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.